Ich möchte euch heute was erzählen über eine ziemlich faszinierende biblische Person, eine Gestalt aus dem Alten Testament. Und zwar ist es der sogenannte Prophet Daniel. Es gibt ein Buch in der Bibel, das nach Daniel benannt ist. Und das, wofür er am ersten bekannt ist, ist, naja, dass man weiß, dass er ein Prophet war. Also man sieht irgendwie in seinem Buch, dass er irgendwelche Visionen hatte, dass Gott zu ihm sprach. Aber ich möchte heute eigentlich schwerpunktmäßig auf eine andere Eigenschaft von diesem Daniel raus. Jetzt, wenn wir mal die geschichtlichen Erzählungen des Alten Testamentes an der Stelle einfach mal so nehmen, wie sie da drin stehen, dann ist es interessant, denn der Daniel, der hat seine sogenannten Visionen oder seine prophetischen Erscheinungen in einer Situation, wo er schon ein alter Mann ist. Jetzt, wer war dieser Daniel und was macht ihn besonders? Zu einer bestimmten Zeit im 6. Jahrhundert vor Christus wurde das Volk Israel von den Neubabyloniern eingenommen und überrannt. Das war damals so ein aufstrebendes, junges, mächtiges Volk, die ganz viele Nationen um Babylon herum besetzt haben und dafür bekannt waren, auch Leute in Gefangenschaft zu führen. Und was die in zwei Wellen getan haben, ist, Leute aus Israel, und zwar speziell auch, man würde heute sagen, hochqualifizierte Kräfte, also Adelige oder junge, gut ausgebildete Leute, haben die nach Babylon verfrachtet und die mussten halt dort arbeiten. Und einer dieser jungen Leute war ein Mann namens Daniel. Nun, man muss sich vorstellen, was für einen jungen Menschen aus Israel damals es bedeutet hat, nach Babylon verschleppt zu werden. Für Israel ist das gelobte Land, das Land, das Gott ihnen selber gegeben hat. Dort nicht zu sein, dort nicht sein zu können, ist aus sich selber heraus schon mal absolut schrecklich. Daniel hat selber die Zerstörung des Tempels zu seinen Lebzeiten entweder erlebt oder sie war ganz kurz vorher. Aber es muss ein totaler Schrecken sein, wenn dein eigenes Land, noch dazu dein heiliges Land, von Feinden überrollt wird, von Heiden, von Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht zum auserwählten Volk können, gehören, zerstört wird und du selber wirst dorthin verschleppt, weg von deiner Familie. Eigentlich eine total schreckliche Geschichte. Ich denke, allein diese traumatischen Kriegserfahrungen und dann das Getrenntsein von seiner Familie hätten allein schon gereicht, Daniel in Resignation und in Bitterkeit und Traurigkeit und Selbstmitleid bis ans Ende seines Lebens zu bringen. Stattdessen lesen wir das nicht von Daniel, sondern wir lesen, dass er an den Königshof nach Babylon kommt. Nun, wir haben ein bisschen gehört, was es heißt, aus Israel weggeführt zu werden. Lass uns kurz überlegen, was Babylon damals war. Babylon war damals, man sagt ja heute noch, das ist das reinste Babylon oder so, der Inbegriff der gottesfeindlichen Mächte. Babylon war bekannt für die Astrologen, die Zauberer, die Wahrsager, den ganzen Okkultismus, den es dort gab und die Sterndeuter. Und Babylon war das Gegenteil der göttlichen Herrschaft. Nun, stell dir vor, du bist verschleppt in die Hauptstadt eines total, total bösen Reiches. Stell dir irgendein Land vor, das heute als eine ganz böse Nation gilt. Und dort wiederum muss Daniel im Regierungsviertel, im Königspalast Dienst tun. Das heißt, er ist im Regierungssitz der total negativen, bösen Herrschaft. Und da ist er umgeben von anderen, weiß ich nicht, Magiern, Wahrsagern. Man kann sich vorstellen, er ist eines Morgens in der Kantine, kauft sich einen Kaffee, dann kommt links neben ihm irgendwie der und der Dämonenbeschwörer oder der und der Hellseher. Und das sind so jetzt seine neuen Arbeitskollegen. Du kannst praktisch sagen, das ist für einen jungen Israeliten, der auch versucht, koscher nur zu essen, also rein zu leben, das ist eigentlich die schrecklichste Umgebung, die du dir vorstellen kannst. Nun, das Interessante ist, das, was jetzt passiert, und auf das möchte ich eigentlich raus. Und zwar von dem jungen Daniel wird berichtet, dass er sich geweigert hat, das gleiche Zeug zu essen und zu trinken, was die Leute dort gegessen und getrunken haben. Also, er ernährt sich anders und bleibt dadurch seinen jüdischen Geboten, seinen jüdischen Traditionen treu. Außerdem lesen wir, dass Daniel dreimal am Tag mit geöffnetem Fenster in seiner Kammer betet und die Leute sehen das. Das bedeutet, Daniel bekundet ganz, ganz offenkundig nach außen, hey Freunde, ich mache eure Religion nicht mit, ich habe meine eigene. Noch erstaunlicher wird dann die Geschichte, wo es heißt, dass man alle Leute in Babylon gezwungen hat, den König anzubeten, also den König und sich vor einer Statue des Königs zu verneigen. Und wir hören von Daniel, dass er völlig furchtlos ist und es nicht tut. Er sagt, okay, dann sterbe ich lieber. Und selbst wenn, wenn Gott mir nicht helfen sollte, also selbst wenn ich tatsächlich sterben würde im Maul von irgendwelchen Löwen, denen ich vorgeworfen werde, dann werde ich trotzdem mich nicht vor einem König verbeugen. Das Interessante, was passiert ist, dass Daniel nicht nur nicht von seinem Umfeld geprägt wird, sondern er fängt an, sein Umfeld zu prägen. Was ist daran interessant? Wir Christen haben es ja ständig auch mit Leuten, mit Situationen, mit einem Umfeld zu tun, wo uns nicht nur jeder applaudiert für unsere Glaubensentscheidungen, ne? Sei es in der Schule, Ausbildung, Universität oder im Beruf oder auch in der Familie oft, ja, sind wir oder Nachbarschaft, sind wir mit Leuten umgeben, die ganz anderer Meinung sind als wir. Jetzt ist die erste völlig naheliegende Versuchung die, dass wir aus Menschenfurcht raus uns anpassen und unsere eigenen Standards, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Glaubensüberzeugungen unter den Tisch fallen lassen, aus der Angst heraus, dass wir ja sonst anecken könnten. Nun, das Erstaunliche ist, dass Daniel in dem praktisch negativsten Umfeld ist, das du dir vorstellen kannst. Ich weiß nicht, wie ihr Chef oder wie dein Chef oder deine Chefin so ist, vielleicht echt ein negativer Mensch, aber so die direkten Vorgesetzten von Daniel, das sind die gleichen Leute, die die Zerstörung des Tempels in Jerusalem angeordnet haben, das sind die gleichen, die die Wegführung nach Babylon angeordnet haben, wahrscheinlich die gleichen, die die Ermordung von Daniels Familie angeordnet haben, die gleichen Leute, die irgendwie Sterne beobachten und Dämonen beschwören und irgendwelche fremden Götter anbeten. Und genau diese Leute sind seine Vorgesetzten und Daniel lässt sich trotzdem nicht prägen von diesem Umfeld, sondern er prägt dieses Umfeld. Und das ist das Interessante. Daniel bekommt im Laufe seines Lebens immer mehr Einfluss und Leute um ihn herum merken, Moment, der lebt anders, aber es geht ihm ja gut damit. Und sie fangen an, ihn zu respektieren. Und am Ende seines Lebens passiert sogar die ganz unglaubliche Sache, dass Daniel anfängt, als Fürbitter konkret zu beten, dass das Volk Israel wieder zurückkommen kann nach Israel. Er nimmt den Propheten Jeremia, das Buch Jeremia, zur Hand und erkennt, Moment, das ist eigentlich Gottes Plan, uns wieder zurückzuführen. Und er fängt an zu beten und es passiert tatsächlich. Israel kann wieder zurück ins Land Israel kommen, kann den Tempel wieder aufbauen. Nun, was ist die Moral von der Geschichte? Wir Christen neigen dazu, uns äußerlich von den in Anführungszeichen Ungläubigen fernzuhalten. Wir wollen uns gerne in unser Ghetto flüchten, weil wir Angst haben, dass wir sonst Anfechtungen bekommen. Und die Gefahr ist, dass wir uns von der Welt zurückziehen, aber wenn man genau hinschaut, leben wir eigentlich genauso wie die Welt. Haben eigentlich relativ ähnliche Lebensgewohnheiten, sprechen genauso schlecht über andere Leute, haben eigentlich mit den gleichen Sachen zu tun, aber wir halten uns trotzdem für was Besseres. Das ist so die Gefahr, mit der wir oft leben. Bei Daniel war es andersrum. Der war mitten in der Welt, er war mitten in einem feindlichen System, mitten unter Leuten, die seiner Ansicht überhaupt nicht waren. Aber inmitten dessen hat er anders gelebt. Wie Salz in der Suppe, wie Sauerteig in einem Teig, wie Licht in einem dunklen Raum. Ich finde, das ist eine herausfordernde Aussage, nicht uns von der Welt und von den Menschen zu distanzieren, sondern in einem System, das natürlich auch feindlich ist, das natürlich auch Schlechtes mit sich bringt, in diesem System zu sein, aber dort mutig und kühn, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein. Und was ich so unglaublich finde, was ich so gigantisch finde, ist die Art und Weise, wie Gott den Daniel, diesen treuen Mann, der sein Leben lang dort am Könighof in Babylon gedient hat, am Ende seines Lebens gebraucht, um absolut erstaunliche Sachen zu machen. Zum einen, ein kleiner Trost, Daniel lebt nicht in einem Gebetshaus. Er lebt auch nicht in irgendeinem Kloster, er ist auch nicht irgendwie ein sogenannter Vollzeitler oder in einem geistlichen Orden oder sonst was, sondern er ist berufstätig mitten in der Welt und noch dazu mitten in einer richtig, in einem unguten, in einer unguten Umgebung. Ich sage das deswegen, weil viele Menschen neigen dazu zu sagen, naja, ich bin jetzt nicht zum Beispiel in der und der tollen Umgebung, deswegen kann Gott mich wahrscheinlich nicht gebrauchen. Ich lebe in einem so schweren familiären Umfeld oder in meinem Job, das ist so stressig, da kann Gott mich nicht gebrauchen. Oder sie sagen, hey, ich müsste Vollzeit sein, hey, ich müsste auch wie die Leute in, weiß ich nicht, setz diese Gemeinschaft ein, die du ganz toll findest, da müsste ich auch sein und so müsste ich auch leben können, dann könnte Gott mich gebrauchen. Das Tolle ist, die meisten biblischen Helden waren von Beruf sowas wie König oder Soldat oder Kaufmann oder Hirte, Ackerbauer, irgendwie sowas und nicht Prediger oder Vollzeitbeter. Ich denke, dass es diese Berufung zwar gibt, aber die allermeisten Menschen sind berufen wie Daniel in ihrem Alltag, in ihrem Berufsfeld, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Familie, wirklich anders zu leben. Und zwar so zu leben, dass sie ihr Umfeld prägen, nicht dass das Umfeld mich prägt. Jetzt, wie hat Gott Daniel am Ende seines Lebens gebraucht? Es gibt zwei, im Wesentlichen zwei gigantische Situationen. Die eine habe ich vorher schon kurz benannt. Und zwar beginnt Daniel mehr und mehr einen Dienst der Fürbitte. Er fängt auch an zu fasten und er nimmt sich vor, das Buch Jeremia zu lesen und merkt auf einmal, Moment, das Buch Jeremia berichtet davon, dass nach einem Ablauf von einer bestimmten Zeit die babylonische Gefangenschaft enden soll. Und so fängt Daniel an zu beten und er tut Buße für sein Volk. Das heißt, er fühlt sich verantwortlich für die Sünden seines Volkes, nicht im Sinne von, dass er selber Sünde ist, sondern im Sinne von Fürbitte, von stellvertretender Buße. Und er fängt an, Gott zu beten, Herr, stell doch das Reich Israel wieder her, lass uns zurückkommen. Und diese Fürbitte wird gekrönt von einer Serie von absolut erstaunlichen prophetischen Offenbarungen, die er hat. Also was wir sehen ist, dieses Leben in der Treue im Verborgenen, Leben in Treue, obwohl das Umfeld überhaupt nicht so dazu passt, das setzt ihn in eine Position, wo Gott ihn auf einmal gebrauchen kann, auf eine Art und Weise, die schlichtweg atemberaubend ist. Wir lesen im Kapitel 9 und Kapitel 10 im Buch Daniel, dass Daniel anfängt, 21 Tage lang zu fasten. Also, er fastet und es heißt, er müht sich um Erkenntnis. Also er betet oder er liest in der Schrift und müht sich um Erkenntnis. Und auf einmal, am 21. Tag, beschreibt die Schrift da in ganz grafischen, in ganz anschaulichen Worten, steht auf einmal ein mächtiger Mann, irgendeine Gestalt vor ihm, die so hell leuchtet wie die Sonne, er fällt wie tot zu Boden, Daniel fällt wie tot zu Boden, vor Schrecken. Doch dieses Wesen stellt sich vor als Engel. Er sagt, ich bin Gabriel, also ich bin der Engel, der vor Gott steht. Und er sagt, dass, ich muss wortwörtlich den Satz zitieren, weil der so wunderbar ist. Er sagt, Daniel, du von Gott geliebter Mann. Erstmal das. Daniel, du bist ein alter Mann, der irgendwo in Babylon ist. Leute könnten sagen, du bist vergessen worden. Du fastest immer und betest, aber sieht es überhaupt irgendjemand? Du kannst es auf dich selber anwenden. Du bist irgendwo da in deinem Betrieb oder da in deinem Krankenhaus oder da in der Uni, wo du arbeitest oder in deiner Müllverbrennungsfabrik oder auf dem Schiff, wo du gerade rumfährst oder sonst was. Und Gott sagt, du von Gott geliebter Mann, du von Gott geliebte Frau. Das, was du getan hast im Verborgenen, das hat sehr wohl Wirkung. Hier steht wörtlich, schon vom ersten Tag an, wo du begonnen hast zu fasten und dich um Erkenntnis bemüht hast, wurden deine Worte gehört und aufgrund deiner Worte bin ich gekommen. Wow, ist es erstaunlich. Das ist so, als hätte er jahrelang und dann speziell auch diese 21 Tage lang irgendwie ständig in die Luft geschossen mit seinem Gewehr. Und auf einmal wird der Vorhang weggezogen und er sieht, jeder Schuss ist angekommen. Es war immer ein Treffer, der hatte immer eine direkte Auswirkung. Und dieser Engel sagt, aufgrund deiner Worte bin ich gekommen. Das heißt, ich, diese mächtige englische, dieses englische Wesen, dieses Engelwesen wurde freigesetzt, wurde zu dir geschickt, wurde auf der Reise geschickt aufgrund deines Gebetes. Und er nimmt ihn dann mit und beschreibt, wie ein geistlicher Luftkrieg tobt über dem Perserreich. Dann sagt er, ja, praktisch der böse Fürst, der dämonische Fürst des Perserreichs hat sich mir entgegengestellt und dann kam mir der Erzengel Michael zu Hilfe. Das hört sich an wie Science Fiction, wie so ein Alien-Film. Ist egal, wie wir das jetzt genau verstehen, aber die eine Sache ist die, wir sehen auf einmal oder Daniel sieht auf einmal, hey, all das, was er da im Verborgenen getan hat, all diese Schritte der Treue, die haben sich ausgezahlt, die hatten einen direkten Effekt auf die geistliche Atmosphäre über dem ganzen Kontinent. Das Ganze hat dann auch ganz konkrete politische Auswirkungen, denn kurze Zeit später wird der sogenannte Edikt des Kyros ergehen und es wird den Juden erlaubt sein, zurückzugehen in das Volk Israel, der Tempel wird wieder aufgebaut. Wirklich dieses Bild, das die Schrift da entwickelt, von dem Daniel, der sich nicht unterkriegen lässt, finde ich unglaublich inspirierend. Das ist einer der Gründe, warum wir im Gebetshaus eine eigene Veranstaltungsreihe gemacht haben, angefangen haben, die Daniel-Akademie heißt. Also wir haben abwechselnd ein Jahr immer die E1. Das ist eine Schule für Gebet, Bibel und Prophetie für junge Erwachsene. Und die ist dieses Jahr. Und im anderen Jahr immer haben wir auch im zweijährigen Turnus eine sogenannte Daniel-Akademie. Und das ist eine Schule für geistliche Selbstführung für Leute, die im Beruf stehen. Also, für Leute, die echt morgens um 7 aus dem Haus gehen, abends um 6 oder so heimkommen und trotzdem sagen, hey, ich will ein geistliches Leben führen. Oder jemand, der eine Mama oder ein Papa, die Vollzeit zu Hause ist bei den Kindern, sagt, hey, ich erziehe 1, 2, 3, 4, weiß ich nicht, wie viele Kinder. Das ist ein richtiger Vollzeitjob, aber ich will da trotzdem geistliches Leben führen. Oder Student oder in der Ausbildung. Oder einfach jemand, der sagt, ich kann nicht 3 Monate hier nach Augsburg kommen und die ganze Zeit beten. Da muss es irgendwas geben, was in meinem Alltag klappt. Und wir haben gesucht und wir haben geforscht und studiert, weil wir es total unbefriedigend finden, dass Menschen sagen, hey, ich kann nur in sowas wie am Gebetshaus oder im Kloster, da kann ich total gut beten, aber in meinem Alltag klappt es nicht. Ich habe den Eindruck, das ist richtig, richtig, richtig eine Lüge. Und mein Herz brennt absolut dafür, Leuten zu helfen, die in einem ganz normalen Alltag stehen, wirklich praxisnah zu schauen, was ist möglich. Es wird nicht möglich sein, dass du 3 Stunden jeden Tag betest und 4-mal die Woche fastest oder so. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Das ist nicht das Ziel, sondern ganz, ganz, ganz realistisch und praxisnah anzuschauen, was ist für dich machbar. Und wir sind draufgekommen, dass es ganz wesentlich auf eine Sache ankommt. Und diese Sache will ich nennen geistliche Selbstführung. Es gibt sowas wie gewisse Grundfähigkeiten, die jeder Mensch braucht, um sein geistliches Leben strukturieren zu können, wie übrigens seinen Alltag überhaupt strukturieren zu können. Das ist so Sachen wie, wie bringe ich Ordnung in meine Zeit? Wie bringe ich Ordnung in mein Haus, in mein Zimmer? Aber auch, wie bringe ich Ordnung in meine Gedanken und in meine Gefühle? Und deswegen haben wir gesagt, wir machen nicht einfach eine Bibelschule, wo wir Leute mit, keine Ahnung, einfach mit Bibel volltexten oder so, sondern wir lernen Leute Grundfähigkeiten, die sie brauchen, um ihr geistliches Leben in einem Berufsalltag durchzuziehen. Und das wird dann ziemlich konkret. Da geht es dann natürlich auch um Sachen wie meine Identität in Jesus. Wie kann ich negative Gedankenmuster überwinden? Wie schaffe ich auch eine Gebetszeit im Alltag? Aber es geht auch um sowas wie gewaltfreie Kommunikation. Also wie lernen wir mit unseren Mitmenschen auf eine gute, auf eine positive Weise zu kommunizieren, zu reden? Wie kriege ich eine gute Perspektive, eine Reich-Gottes-Perspektive auf Familie und Beruf? Und na, wie kann ich mich selber leiten? Wie kann ich mein eigenes Leben leiten und führen? All das findet an 5 Seminartreffen hier in Augsburg statt, immer Freitag bis Samstagabend, mit viel Gebetszeit, mit Ministry, wo wir für euch beten, mit Bibelmeditation und mit viel Lobpreis, aber auch mit richtig praxisnah solider Lehre. Außerdem haben wir eine Intensivwoche, die wird während der Pfingstferien sein, wo es ganz konkret wirklich in einem Gemeinschaftssetting, also mit anderen Leuten zusammen, ein Austausch, um darum geht, dass, hey, dass ihr Gott begegnet, und das läuft letztendlich, auf das läuft es raus. Außerdem bekommt ihr Aufgaben für den Alltag, ihr bleibt in Kontakt, es gibt ein enges Netz von Verbindung und von Coaching. Wir gehen da wirklich im Team voran. Und außerdem gibt es auch eine Daniel Akademie E-School. Wenn du sagst, hey, ich mach das, ich mag da nicht nach Augsburg kommen oder ich kann mir das nicht leisten oder so, wir bieten das zweigleisig an. Andererseits gibt es die Daniel Akademie. Du kannst auf www.gebetshaus.org gehen und dort auf Veranstaltungen klicken. Da hast du alle Infos zur Daniel Akademie. Und wir werden das Ganze auf Video aufzeichnen und ins Netz streamen. Und das kannst du dir dann auf Video anschauen und so auch für niedrigeren Preis an der Daniel Akademie teilnehmen. Infos über beides, wie gesagt, bei uns auf der Homepage. Aber egal, ob du jetzt an diesem intensiven, an dieser intensiven Schulung zur geistlichen Selbstführung teilnimmst oder ob du einfach, einfach für dich alleine zu Hause versuchst, wie in Daniel zu leben. Ich will dir echt zusagen, das ist dein Erbe, das ist das, wofür du gemacht bist, in deinem Alltag nicht von deinem Umfeld geprägt und runtergezogen zu werden, sondern dass du ein Mensch wirst, der sein Umfeld prägt. Dass dir das gelingt, darum bitte ich für dich. Mach's gut, ciao.